Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 45. Die vierte Corona-Welle, das Resultat eines Staatsversagens. Von Benedikt Becker, Jan Rosenkranz und Axel von Bäumen aus Stern Nummer 48 vom 25.11.2021. Gelesen von Roland Friedel. Verantwortung laut Duden, mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Überforderung. Als Überforderung bezeichnet man eine Gesamtheit von Anforderungen, zu deren erfolgreicher Bewältigung bzw. Erfüllung die Ressourcen bzw. Fähigkeiten, insbesondere die Leistungsfähigkeit einer Person, einer Organisation oder eines Systems nicht ausreichen. Dringende Frage aus leider traurigem Anlass. Wie verlegt man einen schwer kranken Corona-Patienten, für den man im eigenen Krankenhaus kein Bett mehr hat? Man ruft dann als ohnehin überlasteter Arzt im Dienst kreuz und quer durchs Land Kollegen an, die man irgendwoher persönlich kennt, aus dem Studium oder von einem Kongress. Und dann bettelt man am Telefon um Unterstützung, erzählt Janosch Dahmen. Der Mann muss es wissen. Es war mal sein Job. Noch im vergangenen November war der grüne Gesundheitspolitiker mit der markanten schwarzen Brille der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes der Berliner Feuerwehr. Dahmen hatte gut zu tun, die Pandemie grassierte. Aber wenigstens war damals nicht komplett Land unter. Ein Jahr später, am Fuße der vierten Corona-Welle, kann man das nicht mehr so ohne weiteres sagen. Die Lage ist dramatisch. Top 1 muss jetzt sein, die Verlegung der Patienten zu organisieren, sagt Dahmen. Denn die Zahlen der schweren Corona-Fälle schießen in die Höhe. Der Platz wird knapp und die Zeit läuft davon. Es geht hier in wenigen Tagen um die Verlegung von einer dreistelligen Zahl schwer kranker Menschen. Sie müssen aus dem Süden und Südosten des Landes, aus Bayern, Sachsen und Thüringen, dort also, wo die Kliniken viel zu schnell volllaufen, in andere Teile der Republik. Sogar Italien hat Hilfe angeboten. Aus Bayern wurden bereits Patienten nach Südtirol verlegt. Deutschland im Jahr 2 der Pandemie, ein Land im Notfallmodus. Man hätte es nicht für möglich gehalten. In München, im bayerischen Rottach-Egern oder im Osterzgebirge zeichnet sich der lokale Kollaps des Gesundheitssystems ab. Schon werden Notfallpläne geschmiedet, wie mit den Medevac-Flugzeugen der Bundeswehr Patienten in die Unikliniken transportiert werden können, die noch ein Bett auf ihren Intensivstationen frei haben. Das System hat seine Belastungsgrenze erreicht, selbst verschuldet. 20 Monate nach Beginn der Pandemie ist das eine deprimierende Diagnose. Dabei hatte das Land doch so lange geglaubt, sein öffentliches, gesellschaftliches und ökonomisches Leben danach ausgerichtet zu haben, dass exakt dies nicht passiert. Und das Schlimmste steht erst noch bevor. Die vierte Welle ist noch nicht gebrochen. Am Montag verzeichnete das Robert-Koch-Institut, RKI, die neue bundesweite Rekordinzidenz von 386,5. Es sind Zehntausende, die sich derzeit täglich infizieren. Zahlen des Horrors. 400 Tote pro Tag mindestens. Ende vergangener Woche war RKI-Chef Lothar Wieler, sonst eher ein nüchterner Vertreter seiner Zunft, in die Tonlage des verzweifelten Appells gewechselt. Wieler sprach von Notlage und erklärte auch gleich, was das bedeutet. Die Zahl der Toten wird sich unvermeidlich erhöhen. Der RKI-Chef rechnet in den nächsten Wochen mit 400 pro Tag. Menschen, die unrettbar verloren sind. Wir werden ein wirklich sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. 400 Tote pro Tag. Und da sind noch nicht einmal diejenigen mitgezählt, für die das hässliche Wort Kollateralschaden zutrifft. Frauen und Männer, denen dringende Operationen in diesen Wochen verweigert werden, weil die Corona-Patienten buchstäblich die Intensivstationen verstopfen. Manche von ihnen werden die Versäumnisse dieser Gesellschaft womöglich mit ihrem Leben bezahlen. Sächsische Klinikärzte bereiten sich auf die Triage vor, die Selektion der Patienten. Die Charité hat wie alle Berliner Kliniken alle planbaren Operationen abgesagt. Und am LMU-Klinikum München werden seit vergangener Woche sogar dringende Krebsoperationen verschoben. An so einem Punkt waren wir noch nie, sagt Matthias Klein, der als Mitglied des Krisenstabs diese Entscheidung mittragen muss. Die Intensivbetten werden für Corona-Patienten gebraucht, von denen es viele nicht geben müsste, hätten sie sich impfen lassen, als Zeit dafür war. Man muss es so hart sagen. Zu besichtigen ist in diesen Tagen das Multiorganversagen eines politischen Systems. Oder, noch härter, ein Staatsversagen. Die vielen Fehler der noch und noch nicht Regierenden werden von einer Gesellschaft flankiert, deren Vorrat an Vernunft und Solidarität nach oben hin begrenzt ist. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es kommen, dass ein Land, das von einer bedächtigen Kanzlerin durch die Pandemie geführt und von einem erfahrenen Politiker demnächst übernommen wird, sein Sensorium für die Gefahrenabwehr verloren hat? Dass auch die Ministerpräsidenten, eigentlich zuständig für die Pandemiebekämpfung in ihren Ländern, sich vor der vierten Welle wegducken? Und warum wirkt, mal wieder, ausgerechnet der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, so irrlichternd? Der Mann hat in der Pandemie eine längere Fehlergeschichte hinter sich. Bei der Beschaffung der Masken, den Impfstoffen oder seinem nun wieder zurückgenommenen Plan, kostenlose Corona-Tests abzuschaffen. Diesmal, ausgerechnet in der sich im September aufbauenden vierten Welle, setzte er durch, die Impfzentren zu schließen, die er mittlerweile aber wieder öffnen will. Spahn war es auch, der als einer der ersten Politiker darauf drang, die Pandemie-Notlage auf Bundesebene zu beenden. Auch da hat er sich wieder korrigiert. Wie hieß nochmal der Satz, der von ihm hängen bleiben wird? Wir werden einander viel verzeihen müssen. Doch vorschnelle Absolution ist fehl am Platz. Dass die vierte Welle in dieser Wucht über das Land fegt, ist unverzeihlich. Spahn, so fair sollte man sein, ist mit seiner offenkundigen Überforderung nicht allein. Auch bei anderen sind seltsame Ausfallerscheinungen zu beobachten. Die noch Kanzlerin Angela Merkel hatte im Frühherbst vornehmlich mit ihrer Abschiedstour durch die Hauptstädte dieser Welt zu tun und versäumt es, ihren potenziellen Nachfolger Olaf Scholz demonstrativ in den Kampf gegen Corona einzubinden. Bald Kanzler Scholz ist auf strategischem Tauchgang, weil er öffentlich jedem Konfliktthema mit seinen künftigen Ampelpartnern aus dem Weg gehen will. Die Liberalen träumen vornehmlich von Freedom Days und die Grünen vom Kohleausstieg. Opportunismus nennt man die allzu bereitwillige Anpassung an die jeweilige Situation bzw. Entwicklung aus Nützlichkeitserwägungen. Spät erst raffte sich Angela Merkel zu Selbstverständlichem auf. Beim Deutschen Städtetag sagte sie vorige Woche: Dem Virus ist es vollkommen egal, ob Deutschland sich gerade in einer Phase mit geschäftsführender Bundesregierung, die ich führe, oder in Verhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung befindet. Viel spricht dafür, dass erst der Wahlkampf und dann das Machtvakuum nach der Bundestagswahl für eine Verantwortungsdiffusion gesorgt haben, die nun Menschenleben kostet. Auf jeden Fall addiert sich die Nichtbeachtung des Pandemiegeschehens in den Wochen des Machtwechsels zu einem Kollektivversagen der politischen Klasse. Es ist kein Zufall, dass abermals entscheidende Fehler Anfang Oktober gemacht wurden. In den Tagen nach der Bundestagswahl formiert sich ein Bündnis, für das allen Beteiligten kurz zuvor noch die Fantasie gefehlt hatte. Grüne und FDP wollen das fortschrittliche Zentrum einer neuen Regierung werden. Sie reden von Aufbruch, posten Selfies und gucken sich den Sozialdemokraten Olaf Scholz als künftigen Kanzler aus. Es beginnt die Ampelphase, Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen, Personalspekulationen. Corona? Schon noch da, klar, aber irgendwie auch sehr weit weg. Es geht jetzt darum, wie sich die Schuldenbremse austricksen lässt, wie hoch der CO2-Preis sein darf und, ganz besonders wichtig, ob Robert Habeck Finanzminister wird oder doch Christian Lindner. SPD, Grüne und FDP versprechen sich Vertraulichkeit. Nichts soll nach außen dringen, kein Zwischenstand, kein Spiegelstrich. Zwischenzeitlich hat man das Gefühl, dass es umgekehrt leider genauso gilt. Von draußen dringt nichts nach innen. Aber kann man sich hinter verschlossenen Türen an die Macht schweigen, wenn draußen die vierte Welle rollt? Wenn Bürgerinnen und Bürger fragen, wie einsam Weihnachten diesmal wird? Und wenn der Unionsteil der wenig geschäftsführenden Regierung sich frühzeitig in die wenig konstruktive Opposition verabschiedet? Es ist schon die letzte Oktoberwoche, als sich der Vorhang des Schweigens kurz öffnet für einen Auftritt in der Bundespressekonferenz. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Wichtige Politiker, sicher, aber auch nicht die allererste Garde. Die drei verkünden die erste Maßnahme einer Regierung im Verhandlungsstand. Die epidemische Lage nationaler Tragweite soll Ende November auslaufen. Das Versprechen, kein Lockdown mit der Ampel. Im Land wird das eher so verstanden, Corona ist von nun an halb so wild. Die Pandemie, betonen Wiese, Göring-Eckardt und Buschmann immer wieder, sei natürlich nicht vorbei, nur den Rechtsakt der Notlage wolle man beenden. Aber dieser wichtige Unterschied geht unter. In einer Phase, in der es angeraten gewesen wäre, die Wachsamkeit der Bevölkerung zu erhöhen, senden die Ampelparteien das falsche Signal. Im März sollen alle Corona-Maßnahmen auslaufen, sagt Buschmann. Der FDP-Mann wirkt zufrieden. Es droht keine systemische Überlastung des Gesundheitssystems mehr. Spiel mir das Lied von der Sorglosigkeit. Es ist der Sound der Zeit. Er übertönt all die Warnungen, die bereits im Sommer hätten gehört werden müssen. Denn schon Ende Juli, als das Land seine Aufmerksamkeit auf die Flutkatastrophe im Ahrtal richtete, hatte das RKI ein Strategiepapier für Herbst und Winter vorgestellt. Nach dessen Lektüre war Schlimmstes zu befürchten. Ausgehend von der Impfquote unter den 12- bis 59-Jährigen, das sind die mit der höchsten Mobilität, wurden vom RKI im Computermodell die zu erwartenden 7-Tage-Inzidenzen, aber auch Krankenhausbelegungen mit Covid-19-Patienten bis ins kommende Frühjahr errechnet. Für Anfang November zeigte das Modell beispielsweise eine bundesweite 7-Tage-Inzidenz zwischen 150 und 200, Tendenz steigend. Exakt da lag die 7-Tage-Inzidenz dann auch am 1. November, 154,8. Inzwischen hat sie sich mehr als verdoppelt. Und natürlich hätte das politische Personal, das im Bund und in den Ländern in Regierungsverantwortung ist, unbedingt auch jenen Warnruf vernehmen müssen, der von 35 Fachleuten aus Instituten von Portugal bis Polen und von Norwegen bis Malta stammte. Auch deutsche Stimmen waren darunter, etwa die der Max-Planck-Forscherin Viola Priesemann. Bereits im ersten Absatz dieses Artikels von internationalem Gewicht wird auf die Gefahr von hohen Fallzahlen und überlaufenden Intensivstationen für den Herbst und Winter hingewiesen. Falls nicht Impfquoten von 80, besser 90% erreicht werden sollten. Wie bitte? 90%? Diese Quote verfehlt Deutschland bei weitem. Vollständig geimpft sind knapp 68%. Schicksalsergeben ließ man das ungeimpfte Drittel der Bevölkerung in den Herbst traben. Wie, keiner mehr da, der noch eine Spritze haben will? Na gut, dann eben nicht. Chancen wurden vertan. Vor einem Millionenpublikum, ausgerechnet von denen, die sich um jenen Posten bemühten, auf dem man die größten Möglichkeiten hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Mehrfach wurden die Kanzlerkandidaten bei den TV-Triellen gefragt, wie lässt sich die Impfquote denn erhöhen? Immer wieder kamen nur abgenutzte Appelle. Olaf Scholz und Armin Laschet traten so auf, als ob sie im Wahlkampf niemanden mit der Pandemie belästigen wollten. Vielleicht hofften sie sogar, das Problem würde sich von selbst erledigen. Einen Lockdown für Ungeimpfte halte er nicht für richtig, sagte Scholz. Laschet betonte, eine 2G-Regelung sei bei ihm in NRW kein Thema. Übereifer. Als Übereifer bezeichnet man übertriebenes Bemühen und zu große Strebsamkeit. Auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen schlossen Scholz und Laschet aus. Nun wird sie wohl kommen müssen, als mutmaßlich eine der ersten Maßnahmen des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Die Wissenschaftler müssen sich derweil wie Rufer in der Wüste vorgekommen sein. Auch Anfang September mahnte der Berliner Virologe Christian Drosten noch einmal eindringlich, mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen, das reicht absolut nicht aus. Bei Drosten sind mittlerweile deutliche Anzeichen von Resignation zu spüren. Er wolle nicht wie ein Papagei klingen, sagte er zuletzt. Dass Politik und Wissenschaft in verschiedenen Welten leben, wurde vergangene Woche auf besonders bizarre Weise bei einem TV-Auftritt des Chefs der Ständigen Impfkommission STIKO, Thomas Mertens, deutlich. Einem älteren Herrn mit viel Bart und hoher Stimme, der sich seiner herausgehobenen Rolle offenbar auch nach knapp 2 Jahren Pandemie nicht bewusst ist. Mertens war bei Markus Lanz zu Gast. Der fragte ihn, wann er zum ersten Mal vom Szenario des Horrorherbstes gehört habe. Mertens sagte, das sei im Juli gewesen. »Und wo war da Ihr Aufschrei?«, fragt Lanz. »Sie hätten uns doch anrufen können und die Lage klar und deutlich erklären.« Mertens zögert. Dann sagt er, »Da haben Sie recht. Vielleicht wäre Ihr Forum hier richtig gewesen.« Dann geht es um den Gesundheitsminister und die Frage, warum Mertens Jens Spahn die Horrorszenarien nicht deutlicher klargemacht habe. »Warum haben Sie das nicht getan?«, fragt Lanz. Mertens sagt, weil es eigentlich bekannt war. Er kannte die Daten des Robert-Koch-Instituts. Das war keine Geheimwissenschaft. Zur Wahrheit gehört an dieser Stelle freilich auch, selbst viele Medien, die sich sonst viel für ihre Aufklärungsarbeit in der Pandemie zugute halten, auch der Stern, hatten in dieser Zeit andere Themen, die Flut, den Fall von Kabul, den Wahlkampf. Aber zu den gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen gehört auch, dass die jeweils nächste Welle eines Infektionsgeschehens nur aufzuhalten ist, wenn vor der Welle eingegriffen wird und die Zahlen durch geeignete Maßnahmen wie Kontaktverfolgung auf möglichst niedrigem Niveau gehalten werden. Doch 20 Monate Pandemie haben die Erfahrungen bestätigt. So ist der Mensch leider nicht. Entspannt sich die Lage scheinbar, neigt auch er selbst zur Entspannung. Eigentlich hatte sich Angela Merkel ja immer zugute gehalten, die Expertise der Wissenschaftler heranzuziehen. Die aber wiesen wieder und wieder darauf hin, nur ein konsequentes Flachhalten der Kurve in einer Phase, in der sie bereits flach ist, verhindert die nächste Welle. Das zeigt auch eine vor einigen Monaten veröffentlichte Analyse aus Frankreich, die nicht nur internationale Daten aus der Corona-Pandemie einflossen, sondern auch Erfahrungen aus der Grippepandemie von 1918. Das Fazit: Vorher muss eingegriffen werden, nicht erst, wenn die Welle rollt. Für die meisten Länder, so die Autoren, dürfte die Zahl täglicher Infektionen 10 Fälle pro 1 Million Einwohner nicht übersteigen. Für Deutschland hieße das, etwa 800 pro Tag wären die Obergrenze. Die Linie ist jetzt um mehr als das 70-fache überschritten. Wenn die Fallzahlen exponentiell steigen, nimmt die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen exponentiell ab, sagt Janosch Dahmen. Für den grünen Politiker heißt das früh reagieren und konsequent. Oder wie der WHO-Krisenmanager Michael Ryan zu Beginn der Pandemie erklärte, Speed trumps perfection. Schnelligkeit schlägt Perfektion. Es ist diese schlichte Regel, die in Deutschland in der Covid-19-Krise ignoriert wird. Zu wenig, zu spät, das ist leider der rote Faden in der deutschen Pandemiebekämpfung, sagt Dahmen. Dabei wäre es schon hilfreich, wir würden nicht immer wieder das Falsche zum falschen Zeitpunkt tun. Nehmen wir die neuen Corona-Beschlüsse. Es gilt jetzt 3G, 2G, 2G+. Aber kein Experte glaubt ernsthaft daran, dass dieses Kompendium an unterschiedlichen Regeln ausreichen wird, die Welle zu brechen. Zumal offen ist, wer die Einhaltung kontrolliert. Die Verkehrsbetriebe winken meist ab, die Gastronomie bisher sehr gern durch. Eine lange Liste der Fehler. Nehmen wir die Impfzentren. Im Frühling strömten die Menschen zu Tausenden in die Pop-up-Praxen, im Spätsommer standen sie leer. Und genau das war ein Problem. Natürlich waren die Zentren mit all ihrem Personal zu teuer für die wenigen Leute, die noch kamen. Und doch war das eigentliche Problem kein finanzielles, sondern ein epidemiologisches. Die viel zu geringe Impfquote. Während in Israel längst die Booster-Kampagne lief, beschloss der Bund im August, die Finanzierung zu beenden. Ende September, als auch hierzulande das große Boostern hätte anlaufen müssen, schlossen die meisten Länder ihre Impfzentren, mieteten die Hallen ab, schickten das Personal heim, verstauten das Mobiliar. Und jetzt wieder Kommando zurück. Noch bis Weihnachten sollen 27 Millionen Bürger eine Auffrischung erhalten. Dieses Ziel hat Merkel vergangene Woche ausgegeben. Da waren es noch 36 Tage bis zum Fest. Um das Pensum zu schaffen, müssten demnach nun tagtäglich mehr als 750.000 Booster gesetzt werden. Zuletzt war die Zahl zwar auf knapp die Hälfte gestiegen, aber dann kam das Wochenende. Nehmen wir die Hospitalisierungsrate. Mitte September löste diese Kennzahl die 7-Tage-Inzidenz als Pandemieindikator ab. So hatte es der Bundesrat beschlossen. Die Logik dahinter: Nun, da so viele Menschen geimpft seien, komme es weniger auf die Zahl der Infektionen an als auf die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Die Gefahr dabei: Es handelt sich im Grunde um einen Spätindikator, genauer um einen zu Spätindikator. Denn weil viele Kliniken ihre Zahlen noch immer quasi per Buschtrommel melden, kleckern die Ergebnisse so verzögert ein, dass die wahren Tageswerte oft erst mit zweiwöchiger Verspätung feststehen. Dafür fallen sie dann oft doppelt so hoch aus. Die Expertin der FDP ist überrascht. Dass es so aus dem Ruder läuft, gab die FDP-Gesundheitsfachfrau Christine Aschenberg-Dugnus dieser Tage in erschreckender Naivität freimütig zu, das sei ihr darum im Grunde erst in den letzten Wochen aufgefallen. Sie schaue eben immer zuerst auf den Hospitalisierungsindex. Es ist ein bisschen so, als ob ein Pilot beim Sinkflug nicht aufs Höhenmeter, sondern aufs Thermometer schauen würde. Eigentlich müsste allen klar sein, zur Steuerung einer nationalen Notlage ist der Hospitalisierungsindex jedenfalls nicht geeignet. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen gaben ihm auf ihrer Zusammenkunft mit der Kanzlerin in der vorigen Woche trotzdem noch eine Chance. Das Drei-Stufen-Modell, das sie beschlossen haben, basiert jedenfalls genau auf dem Hospitalisierungsindex. Drücken wir die Daumen. Naivität ist eine Geisteshaltung, die reale Sachverhalte und Entwicklungen zu optimistisch, häufig auch arglos und damit falsch einschätzt. Die Konzentration auf die Hospitalisierung ist nicht gut, sagt dagegen der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Es ist der Parameter, der am wenigsten geeignet ist, vor die Welle zu kommen. Dass zumindest den Intensivmedizinern ein Déjà-vu-Winter droht, dass die Stationen wieder volllaufen mit schwer Kranken, die beatmet werden müssen, von denen fast die Hälfte noch immer stirbt, dafür hatte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, schon seit dem Sommer gewarnt. Die Lage ist seit 22 Monaten ernst, daran hat sich nichts geändert, sagt DIVI-Präsident Gernot Marx. Dennoch hat sich die DIVI in den vergangenen Monaten mit Forderungen zurückgehalten. Reicht es, immer nur vor dem Kollaps zu warnen, ohne Vorschläge zu machen, wie man ihn verhindern könnte? Marx findet, ja, alles andere sei Aufgabe der Politik und uns ist ja häufig schon Panikmache vorgeworfen worden. Deutschland im Herbst, abermals droht ein deprimierender Winter. Ist er womöglich sogar gefährlich für die Demokratie? Mit den steigenden Corona-Zahlen sinkt das Vertrauen der Menschen in die politisch Handelnden. Einer Forsa-Umfrage zufolge meint nur noch ein Fünftel der Bürger, dass die Ampelparteien die richtige Corona-Politik betreiben. Gerade mal 13% glauben, dass die SPD dazu in der Lage sei, die Pandemie einzudämmen. Der FDP trauen das 5, den Grünen sogar nur 3% zu. Ihr habt von beiden Seiten komplett versagt, schleudert Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärzteverbandes, Vertretern der noch Bundesregierung und der bald Ampelkoalition vergangene Woche im ZDF wutentbrannt entgegen. Nicht schön für Angela Merkel, brandgefährlich dagegen für Olaf Scholz. So ein Befund würde letztlich bedeuten, dass der Glaube an den versprochenen Aufbruch schwindet, noch bevor diese Regierung vereidigt ist. Egal, welche Reformen der Koalitionsvertrag enthält, den die Ampelparteien dieser Tage vorlegen wollen. Im Kern läuft es auf diese Frage hinaus. Wer soll eigentlich noch glauben, dass Olaf Scholz und seine selbsternannte Fortschrittskoalition in der Zukunft die Menschheitsaufgabe Klimakrise lösen kann, wenn sie sich in der Gegenwart einer vierten Corona-Welle verzettelt? Gibt es denn so gar keine gute Nachricht, kein Stück Hoffnung? Hoffen auf den nächsten Frühling? Doch, es gibt sie. Und dass sie ausgerechnet von Karl Lauterbach kommt, der Corona-Kassandra der SPD, wiegt mindestens doppelt. Lauterbach glaubt nicht, dass in einem halben Jahr neue Virusvarianten entstehen. Das Virus hat fast alles ausgetestet, was es gibt. Sollte der liberale Marco Buschmann doch recht haben, können wir im nächsten März vielleicht die Corona-Einschränkungen beerdigen? Wem nach Trost zumute ist, der sollte hier mit dem Lesen aufhören. Denn eine schreckliche Frage bleibt ja. Wie viele werden diesen Moment nicht mehr erleben? Auch dafür gibt es längst Modelle. In den nächsten Tagen wird die Zahl der Toten, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, die traurige Schwelle von 100.000 überschreiten. Bis Anfang März, also in den kommenden 3 Monaten, könnte sich hierzulande die Zahl der Todesopfer auf 236.000 mehr als verdoppeln. Und das ist leider noch das günstigste Szenario einer Projektion des Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington. Im Worst Case sterben bis zum Ende des Winters noch einmal etwa 60.000 Menschen mehr. So muss es nicht kommen. Es sind statistische Modellierungen, Annahmen. Doch es sieht verdammt danach aus, als stehe das Schlimmste tatsächlich noch bevor. Booster. Die Wirkung der Corona-Impfung lässt nach. Deshalb brauchen wir schnell einen. Ein Ereignis, eine technische Einrichtung oder eine Substanz mit verstärkender Wirkung. Von Martin Schlag, Jonas Schulze-Pals. Die beunruhigende Zahl kam Anfang Juli per Pressemitteilung. Man habe einen auffälligen Rückgang bei der Wirksamkeit der Covid-19-Impfung festgestellt, schrieb das israelische Gesundheitsministerium. Ausgerechnet Israel. Lange galt das Land als Weltmeister bei der Immunisierung. Nirgendwo war die Impfkampagne so schnell vorangeschritten, waren die Neuinfektionen so stark gesunken. Und jetzt das. Der Schutz gegen Erkrankung, so das Ministerium, betrage nur noch 64%. Für einige Wochen gab die Zahl Fachleuten Rätsel auf. Lag der schwache Schutz an der ansteckenderen Delta-Variante? War die Impfung doch nicht so gut wie behauptet? Dann tauchten ähnliche Befunde auf aus Großbritannien, den USA und Katar. Bald war klar, der Impfschutz nimmt ab, schneller als vermutet. Dass der Schutz mit der Zeit zurückgehen kann, ist von anderen Impfungen bekannt. Man kann ihn jedoch auffrischen. Dafür muss man den Körper an den Erreger erinnern, so wie man ein vor langer Zeit im Kopf abgespeichertes Bild wieder hervorruft. Das Fachwort ist Booster, Englisch für Verstärker. Genau das passiert mit der dritten Dosis. Die Zahl der Antikörper und Immunzellen fährt wieder hoch. In Deutschland haben rund 6 Millionen Menschen einen Booster gegen Covid-19 bekommen. Seit vergangener Woche empfiehlt die Ständige Impfkommission den Booster für alle Menschen ab 18 Jahren, in der Regel 6 Monate nach Dosis Nummer 2. Doch stellt sich die Frage, schon wieder impfen, muss das sein und wann am besten? Die Antwort hängt nicht nur vom Alter und der Art der ursprünglichen Impfung ab, sondern auch davon, was man mit der Immunisierung erreichen will. Geht es mir vor allem um den Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf? Oder möchte ich auch besser vor einer Infektion geschützt sein, weil ich beispielsweise häufig Kontakt zu älteren und kranken Menschen habe? Wie Erinnerungen im Hirn verblassen, auch die Informationen im Immungedächtnis unterschiedlich schnell. Schon nach wenigen Monaten lässt in der Regel die Zahl der Antikörper nach, die besonders gegen die Infektion an sich schützen. Sogenannte Gedächtniszellen, wichtig für den Schutz gegen eine schwere Erkrankung, können sich dagegen längerfristig im Körper einnisten. Der Impfschutz fällt nicht nach genau 6 Monaten auf Null ab. Bei SARS-CoV-2 zeigt sich, dass der Schutz gegen einen symptomatischen Verlauf 4 bis 6 Monate nach der vollständigen Immunisierung deutlich nachgelassen hat. Das zeigt unter anderem eine umfangreiche Studie aus Schweden mit mehreren 100.000 Teilnehmenden. Der BioNTech-Stoff verhindert eine Erkrankung dann nur zu knapp 50%, hat also fast die Hälfte seiner ursprünglichen Wirkung verloren. Der Impfstoff von Moderna schneidet etwas besser ab, derjenige von AstraZeneca schlechter. Besonders gut ist die Kombination eines Vektorimpfstoffs AstraZeneca mit dem von BioNTech. Die Daten zeigen, keineswegs fällt der Impfschutz nach etwa 6 Monaten auf Null. Die Abnahme hängt zudem vom Alter und von Vorerkrankungen ab. Der Impfstoffforscher Leif Erik Sander von der Berliner Charité hält eine Auffrischung schon nach ungefähr 5 Monaten für sinnvoll. Es zeigt sich, dass dann der Schutz bei jungen Erwachsenen nachlässt, bei Älteren sogar schon etwas früher. Wem vor allem ein Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf wichtig ist, der kann mit der dritten Dosis durchaus etwas länger warten und gefährdeten Gruppen den Vortritt bei Terminen lassen. Umfangreiche Daten der öffentlichen Gesundheitsbehörde in England zeigen, die Wirksamkeit der Impfstoffe gegen Hospitalisierung und Tod fällt deutlich langsamer. Nach 5 Monaten liegt die Wirksamkeit im Schnitt bei der AstraZeneca-Impfung noch bei 77%, bei BioNTech sogar bei 93%. Was bedeuten diese Zahlen? Allein sagen sie nichts über das absolute Risiko aus, mit SARS-CoV-2 in einem Krankenhaus zu landen. Es geht nur um das sogenannte relative Risiko. Müssen von 1.000 ungeimpften Infizierten ungefähr 70 hospitalisiert werden, sind es unter den Geimpften bei einer Wirksamkeit von 93% entsprechend der Prozentzahl weniger, also nur 5 Menschen. Wann Boosterimpfungen in Deutschland notwendig werden, um den Status geimpft zu behalten, ist ungewiss. Bisher ist das Impfzertifikat 1 Jahr gültig. Künftig sollte man diesen Zeitraum verkürzen, schlägt Sander vor. Er warnt jedoch vor einer überhasteten Änderung, schon weil Impftermine für einen Booster vielerorts schwer zu bekommen sind. Man muss das mit Augenmaß machen, sagt er. Selbst wenn in Deutschland massenhaft Booster verabreicht werden, wird sich die 4. Welle nach Meinung von Fachleuten nicht brechen lassen. Dafür sind die Infektionszahlen zu hoch. In Israel gelang es zwar, die Inzidenz nach einem starken Anstieg schnell wieder zu drücken. Dort allerdings begann die Auffrischungskampagne im August. Damals stand das Land am Beginn seiner 4. Welle. Und nicht wie Deutschland, schon mittendrin. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105, Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement 2-wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 und BIC WELADE 8 als Zahl LXXX.